weil ich mir denke, es ist so lang, dass wir darauf hinweisen, dass was dort passiert, einfach schwerste Kriegsverbrechen darstellt, schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder das schwerste überhaupt. Und dass das irgendwie so wenig wahrgenommen wird und letztendlich auch das akzeptiert wird, dass Menschen gezielt getötet werden und dazu gehören auch meine Kollegen und Kolleginnen, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das hat mich schon nachhaltig erschüttert.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning. Herzlich willkommen bei Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt, Volume 46. Heute ist der 11.07.25 und wir zeichnen die Sendung auf mit dem Titel Israel-Palästina-Konflikt, Fokus Gaza. Mein Name ist Bernhard Jenny, neben mir sitzt Uschi Liebing und sie wird unseren Gast vorstellen.
Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Lisa Machainer. Sie ist unser Gast heute. Sie war auch in Salzburg tätig, vor einigen Jahren schon, ich glaube 2015, 16, bei Sabera, einer ehrenamtlichen Organisation oder einer Organisation zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen, die ihrerseits Flüchtlinge unterstützen sollten. Und sie ist aber seit mehreren Jahren im humanitären Bereich tätig, in humanitären Projekten, in verschiedenen Einsatzorten und für verschiedene Organisationen, unter anderem war sie in Afghanistan, sie war in Jemen und sie war zuletzt in Gaza. Und das ist der Grund, warum wir sie eingeladen haben. Wir sind interessiert an Lisa, an deinen persönlichen Eindrücken über die Situation in Gaza, an dem, was du dort beobachtet hast, erlebt hast, was du darüber an Erkenntnissen und Wissen zusammengetragen hast. Und vielleicht kann ich gleich mal einsteigen mit der Frage, wo warst du denn in Gaza? Also an welchem Ort in Gaza? Gaza ist ja nicht so groß, aber es gibt ja trotzdem, glaube ich, mittlerweile Schwierigkeiten, von einem Ende zum anderen zu kommen. Warst du eher im Süden? Warst du im Norden? Und was war deine Aufgabe dort? Und bist du jetzt immer noch mit Gaza befasst?
Genau, vielen Dank. Mein erster Einsatz im Gazastreifen war im Februar 2024. Das war dazumals in Rafah, also im Süden vom Gazastreifen. Danach auch in Khan Yunis, in weiterer Folge Dir el-Balah, was im mittleren Streifen ist. Und ich war auch immer wieder im Norden tätig, was am Anfang viel, viel schwerer zugänglich gewesen ist, bis zum Waffenstillstand, zum temporären im Februar oder Jänner, eigentlich Mitte Jänner, Februar 2025, da war es dann auch möglich, den Norden zu erreichen. Jetzt wiederum viel schwieriger, aber dazumals. Also man kann sagen, so der gesamte Gazastreifen ist auch sehr klein. Ist ja von der Nordgrenze zur Südgrenze nur 42 Kilometer.
Und was hat da zu deinen Aufgaben gehört? Du hast unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen. Was war denn so der Aufgabenbereich, für den du zuständig warst?
Genau, also ich war für verschiedene Hilfsorganisationen im Einsatz, sprich ja auch über meine eigenen Eindrücke, also nicht irgendwie als Vertreterin einer spezifischen Hilfsorganisation, habe aber für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, also alles, was medizinische Traumaversorgung ist und auch medizinische Basisversorgung und dann auch für Schweizer Kinderhilfswerk, wo es dann wirklich mehr um Kinderschutzprojekte gegangen ist. Meine Aufgabe ist in den Organisationen dieselbe. Ich bin Projektkoordinatorin und ich finde, das kann man sich immer so am besten vorstellen, dass man führt so alle Fäden zusammen. Also es geht wirklich darum, dass die ganzen Teams arbeiten können. Das bedeutet, wir haben ein Logistikteam, ein Administrationsteam und natürlich auch das medizinische Team. Und damit das alles wie ein Uhrwerk ineinander greift, bin ich da, dass einfach alle gemeinsam wissen, in welche Richtung es geht. Und gerade im Gazastreifen ist natürlich auch ein großes Aufgabenfeld, die Sicherheit zu managen, damit das Team überhaupt in der Lage ist, arbeiten zu können.
Vielleicht fangen wir damit gleich an. Die Sicherheit der humanitären Mitarbeiterinnen ist ja eigentlich etwas, was normalerweise zwischen den Kriegsparteien garantiert sein müsste. Das ist aber nach allem, was wir wissen, in Gaza gar nicht der Fall. Es gibt immer wieder zum Teil gezielte Angriffe, über die berichtet wird, auf Menschen, die ganz eindeutig Hilfsorganisationen zuzuordnen sind. Und es gibt Kollateralbeschuss nach dem, was wir hier von den Medien mitbekommen. Also das ist sicher ja auch nur ein Ausschnitt. Kannst du das so bestätigen oder gibt es da was, was du aus deiner Beobachtung vielleicht noch ergänzt?
Also ich finde, das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt, so was ist der Unterschied zwischen diesem Einsatz und anderen? Ich glaube, das kommt vielleicht auch in unserem Gespräch noch. Und die Antwort ist aber genau der, für mich ist das die fehlende Sicherheit, also die absolut fehlende Sicherheit. Ich habe meinen Einsatz im Gazastreifen oder die mehreren Einsätze, die es jetzt waren, über 13 Monate waren es am Stück, über 9 Monate, habe ich noch nie so gefährlich erlebt. Also weder in Afghanistan noch in Libyen oder im Jemen habe ich mich selber so um mein Leben oder das Leben meines Teams gefürchtet wie im Gazastreifen. Und ich habe auch Teamkollegen und Kolleginnen vor Ort verloren in meiner Zeit dort. Mhm. Und das bestätigt nochmal für mich ganz eindrücklich, mit bleibender Erinnerung leider, wie gefährlich der Einsatz im Gazastreifen ist und wie hoch auch die Todesanzahl an humanitären Hilfskräften ist.
Gibt es denn jetzt aktuell überhaupt noch viele externe Hilfskräfte, die Zugang haben zu Gaza? Oder ist da auch der Zugang beschränkt, wie er ja für die Organisationen auch beschränkt ist? Also wir bekommen ja auch immer nur mit, dass jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die Lebensmittelverteilung diese große Amerika-Israel-Nahe-Foundation eigentlich das Monopol sozusagen hat. Aber gilt das auch für Gesundheitsprojekte, Basisgesundheitsversorgung oder gibt es da mehr Zugang für internationale Organisationen und wollen die überhaupt noch in Gaza arbeiten als Organisation unter diesen Rahmenbedingungen?
Also ich würde sagen, der Zugang für internationale Einsatzkräfte war nie ein sehr großer. Also wir waren immer eine beschränkte Anzahl. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen das wahnsinnig hohe Risiko, dem wir ausgesetzt sind. Da versucht natürlich auch die Organisation, ihrer Verantwortung nachzukommen und die Zahl zu beschränken. Dann gibt es logistische Hürden auch mit Ein- und Ausreise, die dazu führen, dass man nicht so viele reinschicken kann, internationale Einsatzkräfte, wie man gern würde, weil unsere lokalen Kollegen und Kolleginnen sind schon so müde und erschöpft, dass wir eigentlich viel mehr internationale bräuchten, damit man da auch echt ein bisschen mehr Unterstützung geben kann. Also da würde ich sagen, das, was jetzt internationale humanitäre Einsatzkräfte betrifft, schon, nicht genug, aber schon. Wollen Organisationen noch dort arbeiten? Ich meine, es ist für uns eine der größten humanitären Nöte, die wir sehen, wo ganz klar ist, da kann man nicht weggehen. Und da kommt natürlich auch dazu, dass wir schon sehr lange im Gazastreifen arbeiten. Also alle Organisationen, mit denen ich tätig war, sind seit Jahrzehnten vor Ort. Wir arbeiten mit unseren lokalen Teams, die wirklich, sage ich jetzt immer so, das Backbone unserer Arbeit ist, sind einfach lokale Mitarbeiterinnen. Die wollen wir auch nicht zurücklassen. Also das ist auch ganz klar, dass wir uns da in der Verantwortung sehen. Und das war auch ein Grund, warum ich immer wieder zurückgegangen bin, weil ich als Projektkoordinatorin ist das Team meine Arbeitsaufgabe und das zurückzulassen, das finde ich verantwortungslos. Also es ist für uns alle klar, dass wir nicht gehen möchten und dass wir viel lieber noch besseren Zugang hätten innerhalb vom Gazastreifen, dass wir wirklich alle Menschen in Not erreichen können.
Ja, da möchte ich gerne einhaken, weil das ist etwas, was für mich am schwierigsten vorstellbar ist und Du sagst jetzt eigentlich ohnehin schon klar, was dich so antreibt, aber wie muss man sich das menschlich vorstellen? Es gibt mit Sicherheit Momente der Verzweiflung, der absoluten Angst. Wie gehst du damit um, mit dieser Bedrohung? Verdrängst du die? Verarbeitest du die? Was machst du?
Ich glaube, vor Ort geht man irgendwann in einen Funktionsmodus, weil wenn man sich ständig mit der Angst auseinandersetzt, dann wird man nicht mehr handlungsfähig. Und man muss handlungsfähig bleiben. Und ich finde, dass dort auch Temporalität ganz eine andere Bedeutung hat. Es passiert so viel in einem Tag, dass man oft nicht einmal Zeit hat, Luft zu holen. Das heißt, wenn man da in der Angst erstarrt, dann ist es nicht mehr möglich, funktionsfähig zu sein und zu arbeiten. Die Angst ist natürlich trotzdem ein ständiger Begleiter oder Begleiterin, in dem Fall im Hinterkopf, und kommt dann auch immer wieder durch, vor allem wenn es dann Vorfälle gibt. Ich habe einen Kollegen gehabt, der ums Leben gekommen ist. Und wenn man das dann natürlich so hautnah mitkriegt, weil das nicht weit entfernt ist, und dann kriegt man halt nur die zerrissene Arbeitsjacke überbracht und sagt, es war nicht mehr viel übrig, außer die Hand und vielleicht nur ein Fuß, dann macht es natürlich auch im Moment was mit einem, wo man sich denkt, okay, jetzt wird es wirklich greifbar auch, was es bedeutet und wie gefährlich das ist. Da lässt sich die Angst dann, finde ich, nicht ganz verdrängen, aber dann muss man wieder, es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Ich finde das jetzt viel herausfordernder, seitdem ich ausgereist bin, weil das ist es, wo man dann einfach merkt, okay, das hinterlässt natürlich seine Spuren, wenn das zentrale Nervensystem und der Kopf permanent in diesem Alarmzustand versetzt ist, um einfach immer wieder reagieren zu können auf was passiert, auch wenn ich Momente gehabt habe vor Ort, wo ich mir einfach gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. Das muss irgendwie surreal sein.
Und jetzt frage ich noch einmal, du hast gesagt, also du hast das nirgendwo mit der Sicherheit oder der fehlenden Sicherheit für humanitäre Hilfe, Helferinnen so extrem erlebt wie in Gaza. Ist das einfach sozusagen eine Entwicklung gewesen? War das von Anfang an so? Hat sich das einfach über die Zeit hinweg zugespitzt? Und ja, also ich will dich jetzt nicht fragen, wer daran schuld ist, aber für mich ist schon die Frage, wer könnte denn da etwas dran ändern? Also, oder was wäre denn da ein Ausweg aus dieser Situation?
Also ich würde sagen, ändern, es gibt ganz klare Rechtslagen eigentlich im internationalen humanitären Recht, die das eigentlich auch ganz klar festlegen, wie der Schutz von humanitären Hilfskräften oder auch medizinischen Kräften, ich packe das jetzt, ist ja auch humanitäre Einsatzkraft, geregelt ist, und das sehen wir einfach so gut wie gar nicht. Die Gefahr war von Anfang an da. Ich weiß auch, wie ich gefragt worden bin, ob ich in den Gazastreifen gehen würde, dass diesmal ganz ein anderer Prozess war, wie das normalerweise für Afghanistan, Libyen oder Jemen der Fall war. Das war wirklich ein mehrwöchiges Gespräch, sowohl intern, aber auch mit meiner Familie, was auch verlangt worden ist von den Arbeitgebern, dass da wirklich auch ganz klar ausgesprochen wird, dass unter Umständen man nicht mehr zurückkommt oder mit einem langfristigen Schaden. Das war was wirklich besprochen worden ist, und es gibt natürlich immer das Recht zurückzutreten, aber das ist was sich für mich definitiv diesmal unterschieden hat. Und ich habe recht lang überlegt, also ich habe 3-4 Wochen überlegt, bevor ich den Einsatz angenommen habe, einfach um alle Eventualitäten auch für mich zu klären, sollte wirklich was passieren. Ich glaube, was es dann auch noch so gefährlich macht, ist einfach die Proximität, also die Nähe zum Geschehen. Es ist einfach alles so zusammengepfercht auf so einer kleinen Oberfläche, weil wenn man sich vorstellt, vom Norden zum Süden sind es 42 Kilometer, aber der Norden war ja über lange Zeit sehr, sehr schwer erreichbar, wie auch jetzt zum Großteil wieder. Das heißt, alles hat sich für uns jetzt im Sinne von unseren Projekten, abgesehen von ein bisschen in Gaza City, dann wirklich mehr so Richtung Süden abgesehen. abgespielt, gezwungenerweise. Das heißt, da waren dann wirklich 1,2 Millionen Menschen zusammengepfercht. So, ich habe sowas noch nie gesehen. Also das geht dann von für 3 Kilometer, 2,5 Kilometer mit dem Auto braucht man 3,5 bis 4 Stunden, weil man einfach nirgendwo mehr durchkommt, weil überall Menschen sind, bis zu, wenn man am Abend versucht zu schlafen, hat man nicht nur wirklich die Lautstärke der Drohnen und der ganzen Artillerie und Luftangriffe, sondern auch die Menschen, die neben einem leben, unter ihren Plastikbehausungen, weil einfach kein Platz mehr ist. Also ich tue mir schwer, das bei uns zu beschreiben, weil ich das in der Art noch nicht erlebt habe. Und natürlich ist, wenn alles so zusammengepfercht ist und dann auch das ganze Arsenal an Artillerie, was eingesetzt wird, ob das aus der Luft kommt, ob das vom Boden kommt, ob das vom Schiff kommt, das macht natürlich ein Risiko und eine Exposition, die ganz, ganz anders ist in der Intensität wie in anderen Einsatzländern.
Das heißt aber auch, das klingt für mich so, dass es nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, so etwas wie eine Frontsituation gibt und dann ein Rückzugsgebiet, wo man relativ sicherer ist als weiter vorne. Das heißt, du kannst dich nicht zurückziehen und bist eigentlich permanent in der Gefahr, oder?
Ja, nein, also geht nicht, dass man sie zurückzieht. Also es gibt wirklich Luftangriffe, die sind das Zelt daneben, die sind 50, 60 Meter von der Klinik weg. Also das ist, ist nicht irgendwie möglich, dass man dem entkommt. Mhm. Niemand, weder wir und die Zivilbevölkerung schon gar nicht.
Und diese sogenannten humanitären Zonen, die zum Teil angeblich ausgewiesen wurden oder die jetzt künftig ausgewiesen werden sollen, ist das ein realistisches Szenario? Hat das jemals funktioniert? Wir haben immer wieder berichtet, dass in einer humanitären Zone wieder 50 Zivilisten umgekommen sind oder 70 Personen vor dem Krankenhaus getötet worden sind. Oder heute erst waren es, glaube ich, wieder 30, die beim Anstehen vor einer medizinischen Notversorgung getötet wurden. Darunter, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele Kinder und Frauen. Also kann man überhaupt jemals dort noch von irgendeiner humanitären Zone sprechen? Ist das einfach zynisch, so etwas zu sagen, auszuweisen und zu sagen, geht dahin? Ich meine.
Also ich habe es irgendwann aus meinem Vokabular gestrichen, das Wort humanitäre Zone. Es war dann irgendwann die Green Zone, einfach ja, die Zone, die ausgewiesen ist. Sicher war sie nie. Wir hätten uns das alle erhofft, war es aber nicht. Und gibt es mittlerweile auch in dem Sinn gar nicht mehr. Also dieses Al-Mawasi, was man oft gehört hat, was am Strand entlang läuft, da schiebt man auch jetzt die Leute wieder hin, also wirklich mit den Interventionen, die jetzt die Bodentruppen, die jetzt auch wieder kämpfen, da sieht man schon wieder auch diese Vertreibungen Richtung dieses Gebiets, aber es ist nicht mehr offiziell als humanitäre Zone gekennzeichnet oder als grüne Zone. Und wie es dazumals noch war, also vor dem Waffenstillstand Mitte Jänner, war es aber trotzdem nicht sicher. Also da waren immer wieder, haben wir auch Massenanfälle von Verletzten in unser Krankenhaus bekommen, aus dieser grünen Zone heraus, wo wir auch selber viel tätig waren. Also das deckt sich auch mit den Beobachtungen.
Und ist dann die medizinische Basisversorgung, die die verschiedenen Organisationen anbieten, ist die dann auch wiederum mobil? Kann die überhaupt mobil sein oder gibt es da eine Kombination von mobilen Teams und stationären Feldlazaretten? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich finde das recht spannende Frage, weil ich so den Verlauf auch miterlebt habe. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich vorstellen muss, ist, wir haben zum Beispiel am Anfang oder auch davor sehr gezielt im Traumaversorgungsbereich gearbeitet, also wirklich Polytrauma und vor allem Versorgung von Verbrennungen, weil gerade diese ganzen Explosive zu wirklich großflächigen Brandverletzungen führen und das natürlich auch entsprechend operiert und behandelt gehört. Und dann noch Traumaversorgung, die ganzen Amputationen und alles. Mittlerweile sind wir mit Ärzte ohne Grenzen, also das war jetzt wirklich das Medizinische, habe ich mit Ärzte ohne Grenzen gemacht, sind wir auf allen Level vom Gesundheitswesen tätig, weil einfach die Gesundheitsinfrastruktur systematisch zerstört worden ist. Also jetzt reden wir wirklich von der Basis der Basis. Das heißt, mittlerweile machen wir auch ganz simple basismedizinische Sachen, aber auch Wasseraufbereitung. Also das gehört natürlich auch dazu, damit sie Krankheiten nicht noch verbreiten. Wir haben irrsinnig viele Hautinfektionen gesehen. Also da gehen wir wirklich in die Allgemeinmedizin, weil es einfach notwendig war, dass wir das mit hineinnehmen in unser Aufgabenfeld in der humanitären Hilfe, weil es einfach nichts mehr gibt. Wir haben versucht und versuchen nach wie vor, soweit es möglich ist, in bestehenden Infrastrukturen zu arbeiten. Das kann man sich dann so vorstellen. Also wir sind mittlerweile, ich habe zu zählen aufgehört, aber es sind über 20 Mal, dass wir Infrastrukturen haben evakuieren müssen. Also es ist ein permanentes, wenn man wo ist, wieder überlegen, wo geht es als nächstes hin. Was natürlich durch diese massive Zerstörung auch irgendwann dazu führt, dass wir Feldlazarette aufstellen. Wir machen das sehr ungern, weil das eine reine Improvisation ist. Also die Leute stellen sich das dann immer vor, ja, dann gibt es halt ein Feldspital. Das ist nicht vergleichbar mit einer Infrastruktur, wie ein Krankenhaus es bieten kann. Also das ist für uns wirklich der letzte Ausweg und mittlerweile sind wir wirklich in beiden Sachen. Und dann gibt es halt, was wir Primary Healthcare Center nennen, was mittlerweile dann auch irgendwie unterm Zelt aufgebaut wird, natürlich besser wie nichts, würden viele sagen, für mich trotzdem sehr unzufriedenstellend, weil es sehr schwierig ist, da auch wirklich adäquat die Versorgung anbieten zu können, die eigentlich notwendig ist, gerade im Wundversorgungsbereich.
Ich würde jetzt gerne auf eine andere Emotion noch kommen. Die erste Emotion, die wir besprochen haben, war eigentlich die von dir selbst, deiner Familie, deinen Angehörigen, die sozusagen sich einlassen mussten auf die hohe Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren könnte, was ich alleine schon für eine sehr schlimme Sache betrachte, dass man sich auf sowas so einstellen muss und kann. Das andere ist, wir sprechen da nicht über eine Naturkatastrophe, sondern wir sprechen da über etwas, eine Katastrophe, die menschengemacht ist.
Und über unendliches Leid.
Und über unendliches Leid. Und wie kannst du damit umgehen? Ich würde mir vorstellen, ich hätte sofort eine unbändige Wut auf alle, die ja nur irgendwie damit zu tun haben, die das veranlassen.
Ja, die ist auch da, die Wut. Dann ist natürlich die Frage, was macht man aus der Wut? Ich habe das Privileg, das muss man auch dazu sagen, dass ich mir denke, ich will sie so nützen, dass es anderen was bringt, indem ich auch aufzeige, was unsere Privilegien sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Interviews auch gebe, weil ich das einfach so wichtig finde, das aufzuzeigen. Was aber für mich viel mehr geblieben ist wie die Wut, ist mehr die Enttäuschung, die ich habe, dass alles, was ich seit einem Jahr oder über einem Jahr, mittlerweile sind wir bei fast 2 Jahren, sage oder auch meine Kollegen und Kolleginnen sagen, eigentlich irgendwie keinen Widerhall findet. Also da habe ich das Gefühl, jetzt bewegt sich vielleicht ein bisschen was, die Menschen wachen auf. Für mich ist das dann fast schon zynisch, obwohl es nicht zynisch gemeint ist, aber für mich kommt es so an, weil ich immer denke, es ist so lang, dass wir darauf hinweisen, dass was dort passiert, einfach schwerste Kriegsverbrechen darstellt, schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder das schwerste überhaupt. Und dass das irgendwie so wenig wahrgenommen wird und letztendlich auch das akzeptiert wird, dass Menschen gezielt getötet werden und dazu gehören auch meine Kollegen und Kolleginnen, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das hat mich schon nachhaltig erschüttert.
Das heißt, du hast Probleme damit, wie auch wir alle hier, sowohl medial als auch politisch, mit der Tatsache umgehen, was dort in Palästina passiert.
Ja,
aber Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, auch damit, wie sozusagen die nicht unmittelbar Betroffenen sich in eine Zuschauerrolle drängen lassen oder Seiten ergreifen, ohne überhaupt die Situation zu kennen oder also einfach nicht solidarisch sind mit den Menschen, denen dort unglaubliches Leid zugefügt wird. Ja?
Ich finde, es ist halt nur polarisiert. Es gibt ja nur polarisierte Narrative und was anderes hat überhaupt keinen Platz. Und das merkt man, finde ich, auch sehr oft bei Interviews, wo in gewisse Richtungen gefragt wird. Aber was für mich da immer zu kurz kommt, ist eigentlich die Menschlichkeit. Und was für mich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig zu akzeptieren ist, ist diese Entmenschlichung. Und die ist ja auch das Resultat, dass wir so eine Polarisierung haben. Das heißt, es ist ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich heimkommen bin, ich bin entweder eine Terroristin für die einen, eine Heldin für die anderen, aber das, ich bin weder noch, das ist meine Arbeit, ich arbeite in der humanitären Hilfe seit vielen Jahren. Für mich ist das auch mehr Berufung wie ein Beruf. Und was für mich einfach wichtig ist, ist, dass man auch meine Kollegen und Kolleginnen als das sieht, was sie sind, und das sind Menschen. Und dass ich das immer wieder erinnern muss, das zeigt ja eigentlich schon, dass wir über den Abgrund hinaus sind. Und da frage ich mich, wie kann sowas heute passieren? Nach all den Dingen, die passiert sind, das hätte ich mir einfach nicht erwartet. Auch wie einem die Wörter im Mund verdreht werden, wie egal was man sagt, es kommt nur so an, wie es das Gegenüber verstehen will. Also ich traue mir oft schon gar nichts mehr sagen, weil ich das Gefühl habe, es wird sowieso falsch verstanden. Dabei will ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass Menschen Menschen sind und jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Aber wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass das in den Debatten auch so betrachtet wird. Und das Ergebnis sieht man, es passiert nach wie vor dort und es wird immer schlimmer.
Das ist auch das Gefühl, was ich habe, was ich teilen würde, dass einfach die Entmenschlichung voranschreitet, aber auch sozusagen die Hilflosigkeit von allen, die irgendwie sich politisch zumindest ein bisschen interessieren, weil also ich ganz oft höre, da kann man eh nichts machen. Das ist so groß, so enttäuschend, so entsetzlich, so jenseits von jeglicher Einflussnahme, dass es gar nicht möglich ist, irgendetwas da zu machen. Und das ist das, was ich persönlich auch sehr schwierig finde, Ansatzpunkte zu finden, wie sich etwas verändern könnte. Und es gibt noch ein Thema oder einen Aspekt, den du auch benannt hast, nämlich sozusagen, du sagst, du gibst Interviews, aber es ist ja so, es gibt ganz wenig Berichterstattung direkt aus Gaza und es gibt ganz wenig Medien, die jetzt unabhängig von den Israeli Defense Forces überhaupt berichten können. Es gibt nur Embedded Journalism, also nur Journalisten, die mitfahren können, oder einige wenige palästinensische Journalistinnen und Journalisten, die noch überlebt haben, aber davon sind meines Wissens auch Hunderte schon getötet worden. Und wir können uns eigentlich gar kein Bild machen. Also, ja. Und also für mich sind diese zwei Aspekte eigentlich die, die diesen Krieg besonders schockierend machen, dass ich das, oder eigentlich sind es drei, aber das eine, dass die humanitäre Hilfe sozusagen so ein Kriegsfeld geworden ist, so ein Schlachtfeld geworden ist, dass das sozusagen mit einbezogen worden ist, dann die Frage sozusagen der Medien und der Informationssysteme, dass das einfach auch sozusagen gezielt in die kriegerischen Auseinandersetzungen mit einbezogen wird, und das dritte, dass einfach zum Teil ganz ungeniert von der Vernichtung der Zivilbevölkerung oder von der Vertreibung der Zivilbevölkerung gesprochen wird, ohne dass jemand irgendwie, also ohne dass es einen internationalen Aufschrei gibt. Ja, also das ist für mich auch einfach unfassbar, also auch nicht vorstellbar. Ja.
Ich finde, für mich ist dieses Problem des fehlenden Zugangs der internationalen Berichterstatterinnen, was ja dann auch zu Lasten der lokalen Berichterstatterinnen geht, ein ganz großes Problem. Und ich finde, es wird viel zu wenig thematisiert. Es wird mittlerweile ein bisschen mehr thematisiert, aber ich finde, es hätte viel früher und in einem viel größeren Stil kommen sollen. Und wir sind da wirklich so ein bisschen die Medienberichterstatterinnen geworden in der humanitären Hilfe. Und auch wenn jetzt gerade bei Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel das Témoignage ja ganz, ganz was Wichtiges ist, ersetzt es aber nicht eine internationale Krisenberichterstattung. Und ich finde, das war für mich oft schwierig. Ich habe oft so viele Anfragen gehabt von Journalistinnen, internationalen, für Interviews, dass ich mir an manchen Tagen habe entscheiden müssen, mache ich jetzt diese Interviews oder helfe ich meinem Team, weil unsere Notaufnahme läuft gerade über und eigentlich weiß niemand mehr, wo, wie, was anzufangen. Und gleichzeitig habe ich aber diesen massiven Stress gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, es muss raus, was hier passiert. Das heißt, und wenn niemand anderer das berichtet oder die, die es berichten, werden systematisch diskreditiert, dann fühlt man sich da auch verantwortlich. Aber die Risiken, die das auch dann für einen selber birgt, das ist natürlich was, das tritt dann oft in den Hintergrund. Und das merke ich dann oft, wenn ich daheim bin, auch wenn ich die Reaktionen sehe, auch auf die Interviews, die ich gegeben habe oder auch noch gebe. Das ist was ein großes Problem darstellt. Und für mich ist das dasselbe wie auch in der humanitären Hilfe. Es gibt Prinzipien und eine ist auch, dass internationale Berichterstattung Zugang haben sollte. Das ist auch der Kern von einem freien und Qualitätsjournalismus.
Ja, da wird offensichtlich, dass quasi durch dieses fehlende Zugangsmöglichkeit für Medien ihr eigentlich dann quasi als Ersatzmedien verwendet werdet und dadurch wiederum in den Diskurs oder die Debatte oder den Streit, die Auseinandersetzung und letztlich auch in die Polarisierung hineinrutscht, ob ihr wollt oder nicht, weil, wie du vorhin geschildert hast, ja, das alles so oder so interpretiert werden kann.
Wobei diese Polarisierung und dieses Hineinziehen der humanitären Hilfe ja schon begonnen hat, ganz am Anfang mit der Diskreditierung vom Palästinenserhilfswerk, das ja sozusagen über Jahrzehnte hinweg tatsächlich ja schon immer in Flüchtlingssituationen gearbeitet hat und in Flüchtlingslagern, die halt auf Dauer gestellt waren. Aber das waren ja immer, also es waren ja sozusagen ursprünglich immer auch Flüchtlingslager, die da versorgt worden sind, ne?
Ich glaube, es zeigt halt letztendlich auch, wie der humanitäre Handlungsspielraum kontrolliert wird und auch immer enger wird. Und du hast es ja auch vorher erwähnt mit der Gaza Humanitarian Foundation. Ich habe erst heute wieder gelesen, die Vereinten Nationen haben verkündet, dass, ich glaube, in den letzten, waren es jetzt über das letzte Monat, 6 Wochen, sind über 800 Palästinenserinnen ums Leben gekommen. Bei diesen sogenannten Hilfsverteilungen, darunter auch Kollegen von mir. Das ist was, das ist für mich einfach unvorstellbar. Also, das hat mit humanitärer Hilfe nichts zu tun. Es ist aber auch nicht überraschend, weil es auch nicht humanitäre Hilfe ist. Ich glaube, man vergisst dann auch, dass das, was wir leisten, ob das jetzt allgemein internationale Hilfsorganisationen sind oder auch die Vereinten Nationen, das UN-Palästinenser-Hilfswerk, dass wir das ja seit Jahrzehnten machen. Und natürlich sind wir nicht perfekt, das ist klar, aber es gibt einen gewissen Erfahrungswert und auch ein gewisses Know-how und Prinzipien, die wir wirklich versuchen auch am Leben zu erhalten. Und so eine Entwicklung, das ist für mich ein Todesurteil für die humanitäre Hilfe. Das schafft einen Präzedenzfall, der wahnsinnig gefährlich ist.
Und damit ist sozusagen die Unparteilichkeit aufgekündigt und es wird sozusagen humanitäre Hilfe ganz offensichtlich und unverdeckt und unversteckt instrumentalisiert für die Ausübung von Macht und Kontrolle und für Vertreibungsprozesse.
Genau. Und wir hätten es immer wieder auch versucht zu sagen, weil man sieht das auch. Das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht von heute auf morgen passiert. Aber da war es wieder dasselbe. Man stößt irgendwie auf taube Ohren und mir fehlt so ein bisschen auch die Kritik darauf. Also ich lese da auch erstaunlich wenig Kritik, was das betrifft. Und das macht es für uns natürlich auch immer schwieriger, unsere Arbeit durchzuführen. Und wenn ich schon lese, dass eine Foundation es notwendig hat, militärisch gesichert zu sein, das ist ja schon ein völliger Widerspruch mit humanitären Prinzipien an sich. Ich gehe in den Einsatz, ich trage keine Waffe und werde nie eine tragen und stelle auch keine Waffenträger um meine Krankenhäuser, meine Kinderschutzzentren oder meine schultemporären Einrichtungen auf. Das hat auch einen Grund. Und das ist was, wo ich mir denke, also da werden Dinge vermischt und wenn sie Leute dann nicht damit beschäftigen, da sind wir halt dann auch wieder bei den Narrativen, dann wird es halt auch dann irgendwann einfach geglaubt, dass das so sein sollte. Und das setzt uns wieder einem Risiko aus, weil man natürlich dann auch Dinge beschuldigt wird, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat.
Wo wären denn die Institutionen, die eigentlich dafür zuständig wären? Wo könntet ihr euch jetzt rein theoretisch quasi Hilfe suchen, argumentative oder tatsächliche Hilfe, dass dafür gesorgt wird, breit darüber gesprochen wird, dass hier nicht die entsprechende Freiheit für Hilfsorganisationen gegeben ist? Wer wäre dafür verantwortlich? Die UNO?
Ja, beziehungsweise, ich glaube, man muss das schon auch immer wieder in den rechtlichen Kontext packen, weil auch die humanitäre Hilfe und die Prinzipien, die Unparteilichkeit, die Neutralität, also diese ganzen, das Prinzip der Menschlichkeit, das ist auch wieder alles im humanitären
Völkerrecht
abgedeckt. Wenn das nicht eingehalten wird, dann ist auch die internationale Staatengemeinschaft gefragt, das entsprechend zu sanktionieren und durchzusetzen. Und das passiert halt nicht. Ich meine, es sind genug Verfahren anhängig bei Höchstgerichten mittlerweile, die sich auch unter anderem mit diesem Thema beschäftigen. Aber wir wissen alle, rechtliche Mühlen mahlen langsam. Das heißt, bis es da zu einem Resultat kommt, ist es halt für viele Menschen leider schon zu spät.
Jetzt sozusagen aus unserer Perspektive ist es ja auch so, ich lese immer wieder von israelisch-palästinensischen Organisationen, die sozusagen über diesen Konflikt hinweg, also über die Konfliktgrenzen hinweg sozusagen versuchen, da etwas Gemeinsames entgegenzusetzen, sei das eine gemeinsame Trauer oder gemeinsames Gedenken um Verstorbene, um Gefangengenommene, um getötete Menschen, sei das der Versuch, gemeinsam aufmerksam zu machen auf Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland oder wo auch immer. Also ich finde das tatsächlich so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, dass ich das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die sich als Menschen begreifen, egal auf welcher Seite des Nationalitätenzaunes sie sozusagen stehen und die da immer noch versuchen zu kooperieren. Aber ich weiß nicht, ob das tragfähig ist in diesen wüsten Auseinandersetzungen. Ja? Wie ist denn da dein Eindruck? Hast du da etwas mitbekommen davon, dass es eben lokale Initiativen gibt oder ja?
Wenig, weil natürlich, wenn du in den Gazastreifen einreist, dann geht hinter dir alles zu und dann ist man in einem Freiluftgefängnis. Und das Einzige, was ich wenn dann sehe, ist natürlich Panzer, Drohnen, Bodentruppen und die aus der Ferne, weil wenn zu nah, dann
ist schon zu spät.
Sehr bang um mein Leben, dann ist man zu spät. Genau, das heißt, das habe ich natürlich dort jetzt vor Ort nicht wahrnehmen können, weil das auch gar nicht möglich ist. Natürlich gibt es heutzutage Social Media und auch ich verfolge das mit, wenn es Internet gibt oder jetzt, wenn ich daheim bin. Und ich stelle immer wieder fest, ich finde das auch, es tut mir sehr gut, dass es das gibt. Ja, also das finde ich gut. Aber es ist halt wie in so vielen Dingen in unserer Geschichte, dass halt die Minderheit Ja, beziehungsweise ist es vielleicht nicht einmal eine Minderheit, sondern eine Mehrheit, die nicht durchkommt. Aber wir kommen halt scheinbar alle nicht an gegen die, die politische Entscheidungen treffen. Und das ist halt das Problem. Also das ist, wo ich immer denke, es müsste wahrscheinlich viel mehr sein, aber ich tue mir da oft schwierig, weil ich will das, was es gibt, auch nicht klein machen, weil es so wichtig ist und ich noch immer dran glaube, dass das einfach auch was ist, was, wenn es viel, viel mehr geben würde, sich vielleicht dann auch der Druck erhöhen würde auf politische Entscheidungsträgerinnen und das was ändern würde. Ich weiß es nicht. Jetzt vor Ort selber kriegt man davon natürlich nichts mit, weil das auch gar nicht möglich ist, weil man einfach in einem Gefängnis sitzt, umgeben von einem Zaun und einer Wand, wo man auch gar nicht rauskommt.
Also ich habe da schon auch das Erleben, dass es hier auch in Kreisen, die normalerweise sich über Menschenrechte einig sind und im Klaren sind, eine ziemlich weit verbreitete Sprachlosigkeit oder vielleicht Angst, sich zu äußern, da ist. Das heißt, off records bekommt man da oft gesagt, ja, das ist schlimm, das ist nicht hinzunehmen, was dort passiert. Und ab dem Moment, wo es darum geht, die Dinge so zu benennen, wie sie sind, Kriegsverbrechen als Kriegsverbrechen zu bezeichnen oder zu sagen, alle Menschen, egal wo sie auf dieser Welt, auf die Welt kommen, haben das gleiche Recht auf Leben, das ist dann plötzlich nicht mehr möglich, dass man das öffentlich von diesen Menschen bekommt. Ich rätsle, woher diese Sprachlosigkeit kommt, aber ich stelle fest, sie ist da.
Ich glaube, und das ist auch was, was ich festgestellt habe, dass, was ich sehr oft gehört habe am Anfang, ist, es ist kompliziert, sagen die einen. Es ist undifferenziert, sagen die anderen. Also da fallen wir dann auch wieder in diese Polarisierung. Ich habe das auch erlebt, zum Teil sogar auch Journalisten und Journalistinnen, die mich interviewen, die das auch sagen, dass sie ganz klare Anweisungen haben, was sie schreiben können und was nicht. Und das allein spricht schon Bände. Ja. Und ich glaube, dass genau da wir gefragt sind, nicht wir in der humanitären Hilfe, sondern wir alle.
Als Zivilgesellschaft gefragt sind.
Dieser Dialog und diese kritische Auseinandersetzung möglich ist, ohne dass sie in eine Angst verfällt, weil man dann mit Bedrohungen konfrontiert ist, verschiedenster Natur. Und ich glaube, dass wir genau auf diese Ebene zurückkommen müssen, dass es möglich ist, darüber zu reden, ohne dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie ein heißes Eisen und niemand will es angreifen und jeder gibt es dem Nächsten weiter. Aber off the record kommen alle und sagen, na, wir sehen das genauso wie du oder wie nur. Aber ich denke mal, dann müssen wir halt den Mut haben und das auch aussprechen. Allein ist das natürlich schwierig. Und wenn man bedroht wird selber, dann wird es halt noch schwieriger. Aber das ist was, wo immer von der Zivilgesellschaft wesentlich mehr Reflektiertheit wünschen würde.
Da ist eine der nächsten Fragen an dich eigentlich fast auch schon wieder beantwortet, weil die Frage an dich wäre, was würdest du dir wünschen? Was sollte passieren vor Ort und insgesamt?
Vor Ort für mich, es braucht ein Ende. Ja, es braucht ein Ende dieser systematischen Auslöschung der palästinensischen Bevölkerung. Es braucht, ja, Waffenstillstand sowieso, aber das ist was, wo ich immer denke, damit soll es sofort anfangen, aber das muss dauerhaft sein. Es ist einfach nimmer möglich, dass man das alles so dort versorgen kann. Das braucht ja Jahre. Also das ist für mich das Erste. Und dann hinschauen, was passiert und kritisch reflektieren, was für Dynamik in Gesellschaften dazu führen, dass es so weit kommen kann und dass wir einfach auch diesen Raum aufmachen, wo wir auch unterschiedliche Meinungen haben können, ohne dass das in einer Angst endet, in einem Schweigen endet oder in Befürchtungen. Und dann führt es wieder dazu, dass eigentlich niemand sich traut, das kritisch zu reflektieren, was das auch über uns nämlich aussagt. was dort passiert. Ich finde, das wird oft so ins Eck geschoben, das ist weit weg, das hat nicht wirklich was mit uns zu tun. Ich finde, das hat sehr viel mit auch unserer heutigen Zeit zu tun. Und das ist was mich sehr beängstigt, auch für die Zukunft. Wenn Dinge so passieren, wie sie passieren und so ungestraft auch bleiben, was bedeutet das dann in Zukunft, wenn es zu Konflikten kommt? Ja. Wie geht man dann damit um?
Ja. Aber was denkst du denn, ich frage mich ja immer, da ist jetzt sozusagen eine Bevölkerung hochtraumatisiert, die einen sind sozusagen sichtbar verwundet, die anderen sind still verwundet und traumatisiert. Ich nehme an, jeder hat in der Familie unzählige Verluste erlitten, materielle, immaterielle, Angehörige, Verwandte, Gliedmaßen, Gesundheit, was auch immer. Und ich glaube, dieses unsägliche Leid, also für mich ist immer die Frage, wie kann da überhaupt etwas daraus entstehen? Was braucht es? Braucht es jetzt, also du hast gesagt, sofort ein Ende. Aber ein Ende und wir haben eine Wüste, eine Brachlandschaft, eine Trümmerlandschaft und eine Unmenge von versehrten, leidenden Menschen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was man da sozusagen, selbst wenn man alles Gute dieser Welt zusammenbringen würde, was man da machen könnte, wie man die Menschen einbinden könnte, wie man die Menschen, also ich denke, das geht den Menschen dort eben auch so, wie es dir geht. Die sind im Überlebensmodus, ja, die funktionieren. Die schauen, wo kann mein Kind morgen noch etwas zu essen kriegen, wenn mein Kind denn morgen noch am Leben ist oder meine Mutter oder meine Schwester und wenn ich noch am Leben bin. Aber wie kann das denn gelingen, dass das da irgendeine Perspektive gibt? Und hast du irgendwie das Gefühl, es gäbe sozusagen sowas wie eine politische Ebene, Dimension, Stimmen vor Ort, die da sich entwickeln, äußern oder ist das alles nur, jeder ist sich selbst der Nächste und jeder schaut, dass er quasi kriegt, was er fürs eigene Überleben eben notwendig hat?
Also mir fällt so als erstes ein, auch in der Wüste gibt es die Wüstenrosen. Das ist mir jetzt irgendwie so als erstes mitgekommen. Und ich glaube, dass ich einfach nur immer dran glaube, weil sonst könnte ich meine Arbeit nicht mehr machen. Was aber natürlich schon auch dazu kommt, ist, dass es sehr viel Unterstützung brauchen wird. Und ich glaube, einer meiner Gründe, auch immer wieder zurückzukehren, war schon auch, dass ich einfach mir wünsche, dass die Kinder, denen ich begegnet bin im Gazastreifen, sich später daran erinnern, dass da wer gekommen ist, der von woanders war. Und das ist das, was ich auch erlebe in dem, was mir die Menschen dort zurückgeben. Und das habe ich dort ganz, ganz speziell eigentlich erlebt, dass das wirklich was macht mit unseren Kollegen und Kolleginnen, wenn sie uns wiederkommen sehen. Und das, was für sie ist, dieses Gefühl, wir werden nicht vergessen von allen, wir sind noch was wert, wir werden nicht allein gelassen und verlassen, weil die Angst ist ganz, ganz groß, dass internationale Einsatzkräfte abgezogen werden und raus müssen. Und das ist was, wo ich mir denke, das macht schon was mit meinen Kollegen und Kolleginnen, wenn sie dann mitkriegen, was auf der Welt passiert. Die verfolgen das natürlich auch mit, wenn Menschen gemeinsam auf die Straßen gehen. Und ganz viele Menschen wollen nur eins: Frieden. Natürlich kann ich nicht für jeden sprechen, das ist auch klar. Aber ich erlebe das immer, immer wieder, dass viele sagen, das Einzige, was ich will, ist, ich möchte dort zurückkehren, wo ich herkomme, auch wenn mein Haus nicht mehr steht. Darum kümmere ich mich dann später. Ich möchte es wieder aufbauen, aber ich möchte in erster Linie dort zurück. Ich will nicht irgendwohin vertrieben werden, was nicht mein Zuhause ist. Und ich möchte, dass meine Kinder keine Angst haben müssen und dass sie einfach am Abend, genauso wie in vielen, vielen anderen Kontexten auch, sie zu essen haben und sie in Sicherheit sind. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich das Primäre. Viel, viel mehr Platz darüber hinaus zu denken für die Leute, die sprichwörtlich unter einem Bombenhagel sitzen, das ist relativ, relativ schwierig momentan. Nichtsdestotrotz, finde ich, redet man viel zu viel über die Menschen im Gazastreifen und viel zu wenig mit ihnen. Das höre ich auch immer wieder. Ja. Entschieden wird alles draußen, aber eigentlich müsste man auch die Menschen vor Ort viel mehr einbeziehen und das passiert nicht. Andererseits ist das Einbeziehen auch, wenn man ständig um sein Leben rennt, schwierig. Gell? Mhm. Also das muss man auch sagen. Es ist einfach ein permanentes Reagieren und wieder reagieren und wieder reagieren. Also man kommt ja nicht zur Ruhe. Der Überlebensmodus, der hält an. Und was ich ganz, ganz tragisch finde, ist auch wie die soziale, wie kann ich das Art des Fabric, die zivil, die soziale Gesellschaft auch immer mehr erodiert. Weil wenn es ums Überleben geht, dann ist es manchmal auch wirklich, jeder ist sich selbst der Nächste. Weil auch in diesen Situationen gibt es wieder Situationen, die sind von Solidarität untereinander geprägt und man versucht sich zu helfen, so gut es geht. Man sieht schon aber auch, dass es manchmal Grenzen gibt für die Menschen, verständlicherweise. Und das ist was, was mich sehr besorgt. Also wenn ich mir denke, man sieht es auch auf den Bildern, wenn dann wirklich die Leute zum Rennen anfangen, um einen Mehlsack zu erwischen. Wir hatten im Dezember Momente, wie die Bäckereien schließen mussten, die wenigen, die es gab, weil es nicht genug Hilfsgüter reingekommen sind, also Mehl. Da sind Leute vor der Bäckerei ums Leben gekommen, weil man sie einfach über ein Brot, Stück Brot so gestritten hat, bis man entweder zu Tode getrampelt worden ist oder irgendwie erschossen worden ist. Also das ist natürlich auch was und dann sagt man, dann schiebt man das gern auf, die humanitären Hilfsorganisationen sind nicht in der Lage, Verteilungen so zu machen, dass niemand zu Schaden kommt, das ist ein völliger Fehl und Trugschluss. Es ist nur die Verzweiflung so groß, dass es wirklich ist, entweder ich erwische was zum Essen oder ich hunger und eventuell hungere ich zu Tode. Also das muss man schon auch vor Augen haben.
Und es ist der Mangel so groß und die Bedürfnisse auf so vielen Ebenen nicht gestillt, dass das einfach eine Katastrophe ist und das, ja.
Es ist halt auf kleiner Sparflamme und das hat man auch über das Jahr, finde ich, gesehen. Es ist nicht immer so, dass gar nichts reinkommt. Es gibt Phasen, ich glaube, die längste waren jetzt 3 Monate, wo kein einziger Laster über die Grenze eingefahren ist. Ich habe aber in den ganzen 13 Monaten nie das Gefühl gehabt, wir haben genug. Es gab Zeiten, da kommen Hilfstransporter rein. Es gab Zeiten, da kommt wieder nichts rein. Also das ist auch alles, hat irgendwie System. Ich sage immer, das ist wie so ein Wasserhahn, wo ein Tropfen rauskommt, dann tröpfelt es wieder ein bisschen mehr, dann wird er wieder zudreht, dann wieder mehr. Das wird alles einfach auch sehr kontrolliert. Und das sieht man natürlich dann auch vor Ort. Mal gibt es wieder ein bisschen mehr, dann gibt es wieder weniger. Aber so, dass es wirklich da flächendeckend genug für alle gibt, nein, das habe ich nicht gesehen. Ja. Kein einziges Mal.
Ja, es ist zum Verzweifeln.
Ja.
Also.
Ja, ich bin total betroffen, weil je mehr ich mir das jetzt anhand deiner Ausführungen vorstelle, und ich habe jetzt spontan denken müssen, wir haben jetzt in diesen Tagen 30 Jahre Srebrenica, wo wir quasi, ich kann mich gut erinnern, wie das damals im ORF übertragen wurde, wo man gesehen hat, wie die Männer und Buben mitgenommen werden. Und der ORF-Reporter dann noch gesagt hat, man weiß nicht, was mit ihnen passiert. Heute wissen wir, was mit ihnen passiert ist. Und ich bin entsetzt darüber, dass wir uns offensichtlich daran gewöhnen können und es gewohnt werden, dass wir quasi zum Abendbrot via Medien und via Social Media Dinge mitgeteilt bekommen, die uns kalt lassen, wo wir kaum reagieren. Da muss ich mich leider deiner Enttäuschung anschließen, denn eigentlich sollten wir alarmiert sein. Und ich frage mich, wo bleibt die EU, wo bleiben die Verantwortlichen, die dazu klare Sprache finden müssten. Und ich kann eigentlich nur sagen, es ist wunderbar, dass du so eine Energie aufbringst, und du hast das Bild von der Wüstenblume genannt, sozusagen immer noch die Hoffnung hast, dass es in irgendeiner Form irgendwann einmal besser wird. Wie kommst du zu diesen Bildern?
Ich finde es so spannend, dass du Srebrenica erwähnst, weil ich habe eine Kollegin, die damals vor 30 Jahren im Einsatz war, zu dieser Zeit, und habe jetzt zufällig vorgestern ein Interview und einen Podcast von ihr gesehen. Das ist natürlich jetzt 30 Jahre später, die wird, denke ich, in eurem Alter sein und war vermutlich damals in meinem Alter. Mhm. Und mir ist gestern wirklich kurz die Luft weggeblieben, weil ich mir irgendwie gedacht habe, die Parallelen in den vielerlei Sachen, die sie beschreibt, waren für mich so erschreckend, auch mit dem, was ich erlebt habe, dass ich mir gedacht habe, und wie ist es dann in 30 Jahren? Kommt man dann auch und fragt mich nur um Interviews, und dann kann ich so reden, wie ich gern reden würde, weil das dann was ist, was einfach allen klar ist. Und gleichzeitig enttäuscht es mich so, weil ich mir denke, und wie oft noch? Genau. Wie oft noch? Wieso kann das fast 2 Jahre so passieren und niemand stellt die Fragen oder traut sich die Fragen stellen? Ja, ich finde, die Parallelen sind für mich erschreckend. Erschreckend.
Und die Dimension ist einfach weitaus größer als Srebrenica, muss man einfach sagen. Ja. Also die Dimension ist unvorstellbar.
Was mich erschreckt, ist, dazu mal, natürlich gab es auch Journalisten und man hat das natürlich ein bisschen mitbekommen. Ich wage es aber, es anzuzweifeln, dass es so live übertragen wurde, wie wir das heute sehen, weil natürlich die Technik heute ganz eine andere ist. Social Media, Facebook, Instagram, also da kommt ja auch wahnsinnig viel raus, sage ich jetzt einmal, was einfach ad hoc von Menschen aufgenommen wird, die schon so verzweifelt sind, dass sie einfach gar keinen anderen Weg mehr sind, wie zu zeigen, weil was ihnen passiert, und man trotzdem wegschauen kann. Das ist für mich auch einfach, ich verstehe es nicht, da fehlen mir die Worte. Ich habe manchmal das Gefühl, das Vokabular muss erst erfunden werden. Und trotzdem denke ich mir, was bleibt denn anderes übrig, als zu versuchen, eine Veränderung zu schaffen. Und ich finde, da müssen wir uns auch an der Nase nehmen oder einfach immer wieder daran erinnern, nicht dieser Sprachlosigkeit alles zu übergeben, weil wir haben eine Stimme und mit der können wir sprechen. Und wenn es nur ist, dass man sagt, ich weiß nicht, welche Worte ich nehmen soll, dann findet man sie halt gemeinsam. Vielleicht wäre das ein Anfang.
Das ist fast ein wunderbares Schlusswort, Lisa. Und ich glaube, das lassen wir wirklich so stehen. Das gibt ein bisschen Hoffnung. Das war jetzt so ein bisschen die Wüstenblume für unser Gespräch. Danke, dass du uns aus unserer Betroffenheit jetzt herausgeholfen hast. Es bleibt uns eigentlich nur über, dir alles Gute zu wünschen und all denen, die mit dir da arbeiten, aber auch gleichzeitig auch denen, für die ihr arbeitet, möge es eine Zukunft geben, möge sie nicht geraubt werden.
Und unsere Aufgabe ist, sie nicht zu vergessen. Und das auch sichtbar zu machen.
Genau.
Und hörbar.
In diesem Sinne auch danke für deine Zeit. Wir werden das verbreiten, eben via FS1 und via Radiofabrik und via Podcast. Und wir hoffen, dass wir wieder einmal miteinander reden, wenn dann die Dinge hoffentlich besser geworden sind.
Vielen Dank. Ich danke euch für die Möglichkeit, und des Sprechens und des Gehörtwerdens.
Das war das Mindeste. Danke. Und danke den Zuseherinnen und Zuhörerinnen, dabei zu sein.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Und wer mehr
über unsere Fernsehsendungen, Radiosendungen und Podcasts erfahren möchte, findet Informationen über alle unsere Folgen unter zentralquartett.at.